Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Herzlichen Dank für deine Einleitung. Die Fernsehsendung, die ist mir jetzt nicht in den Sinn gekommen, aber den Rest, bitte? Gestern Abend? Ja, da bereite ich mich natürlich auf die Predigt vor und sitze nicht vor dem Fernseher, also mental natürlich. Okay, gut, ich möchte euch mitnehmen in die Zeit 1000 Jahre vor Jesus Christus, in die Monarchie, die Könige Israels, und wir sind in 1. Samuel 17, und ich hoffe, ihr habt alle erraten, worum es heute geht. Es geht um David gegen Goliath, klein gegen groß, ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte aus der Bibel, so wie Roland das eben auch schon gesagt hat, als Einleitung. Klein gegen groß wird beim Fußball verwandt, wenn der Fünftligist gegen Bayern München oder Borussia Dortmund spielen muss. Oder aber es gibt auch ein Buch über die Ökonomie, David gegen Goliath, hast du alles richtig rausgefunden. Einige sagen, es ist eine Legende aus der Bibel. Sie hat sich abgespielt etwa 1000 Jahre vor, also relativ genau 1000 Jahre vor Jesus Christus. Status quo ist derjenige, dass Saul immer noch König ist, amtierender König, aber abgesetzt in spe. Also der wusste schon, okay, ich habe ausgedient, weil er nach einer glorreichen Zeit dann Gott ungehorsam geworden ist und den Befehl gegen die Amalekiter alle Platz zu machen nicht ausgeführt hat, sondern er ließ den König am Leben und auch noch ein paar Schafe und ein paar Rinder. Und da hat Gott gesagt, okay, jetzt reicht es mir. Und er hat gesagt, ich suche mir einen Mann aus nach meinem Herzen. Und David ist inzwischen zum König gesalbt, aber wie gesagt in spe auf Hoffnung hin. Also noch nicht amtierend, Saul ist an der Macht und David ist aber bereits schon am Königshof gewesen. Warum? Der Saul wurde immer wieder heimgesucht, und das lesen wir auch ganz klipp und klar in 1. Samuel 16, Vers 14, von einem bösen Geist, der von Gott kam. Also Gott schickt nicht nur gute Geister, sondern hier steht wirklich, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn gesandt, schreckte ihn. Also Saul hatte immer wieder so Attacken, und er hat dann gemerkt, wenn jemand dann wunderbar auf seiner Harfe spielt oder Musik macht, und das konnte David, dann wird er ruhiger. Und so nahm dann David regelmäßig seine Harfe in die Hand, und Saul fand Erleichterung, so lesen wir in 16, Vers 23, 1. Samuel 16, Vers 23, und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Jetzt gab es steten Krieg zwischen den Philistern und auch den Israeliten, und wir lesen in 1. Samuel 17, Vers 1, die Philister aber zogen ihre Heere zusammen zum Kampf und versammelten sich bei Socho in Juda, und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. So, wenn ihr euch auskennt in Israel, dann könnt ihr Jerusalem zuordnen. Bethlehem liegt 12 Kilometer südlich. Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch so wunderschöne Karten in seiner Bibel. Die Lutherbibel hat das, habe ich heute Morgen extra nochmal nachgeguckt. Die könnt ihr mal aufschlagen auf der ersten Seite. Bei mir ist die Karte hier. Das ist ungefähr, Aseka ist 30 Kilometer südwestlich von Jerusalem, so über den Daumen gepeilt. Da sehen wir auch schon das Philisterland. Und dort hat der Kampf stattgefunden diesmal. Wer waren die Philister? Und wo kamen sie her? Da müssen wir zurückgehen zu 1. Mose 10, Vers 14. 1. Mose 10, Vers 14, und da lesen wir die Nachkommen Hams. Ham war ein Sohn Noahs. Es war derjenige, der seinen Vater nackt im Zelt gefunden hat und der dann von ihm verflucht wurde. Trotzdem hatte der natürlich Nachkommen. Und wir lesen 1. Mose 10, Vers 14, dass von ihm auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter abstammten. Und die Philister, die kamen ursprünglich aus dem Mittelmeer. Das war ein Seevolk aus dem Mittelmeer, aus Kaphtor. 5. Mose 2, Vers 23 bestätigt das. Und Kaphtor war Kreta. Das heißt, die haben 2000 vor Jesus Christus angefangen, Schiffe zu bauen, und haben dann die Küste Ägyptens und auch die Küste Israels eingenommen und belagert. Und wir lesen 1. Mose 21, dass damals Abraham schon Kontakt hatte, also um 1900 vor Jesus Christus, mit den Philistern. Nun, warum sind die Philister immer noch da im Land? Das Land gehörte doch eigentlich dem Volk Israel. Und da müssen wir mal zu Josua 11, Vers 21 blicken. Josua 11, Vers 21. Und ich gehe davon aus, Josua, Bombenmann vor dem Herrn, aber hier hat er nicht ganz sauber gearbeitet. Josua 11, Vers 21 und fortfolgende. Und Josua kam zu jener Zeit und rottete die Enakiter aus von dem Bergland, von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Bergland Judas und von dem ganzen Bergland Israels. Und Josua vollstreckte den Bann an ihnen samt ihren Städten. Also so wurde es damals von Gott angesagt, Völker, die da sind, ausrotten. Und er ließ keinen Enakiter übrig bleiben im Land, Vers 22, Josua 11, Vers 22, im Land der Söhne Israels, außer in Gaza, in Gat und in Asdod. Dort blieb ein Rest übrig. Und da hat er nicht ganze Arbeit geleistet, der Josua, hat ein paar Leute übrig gelassen und deswegen sind die Philister immer noch dort in der Gegend zur Zeit Davids. So, und wir lesen dann in Vers 2, wir springen wieder zu 1. Samuel 17, jetzt wissen wir ungefähr, worum es geht, wer die Philister waren. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Also im Terebintental oder im Elatal, das kann man heute immer noch bewundern und betrachten. Man kann dort Reisen hinmachen, dort fließt auch der Bach noch lang und wenn man möchte, kann man sich da auch ein paar Steinchen raussammeln und so tun, als ob man David sei und dann gucken, mit welchem Stein hätte er den Philister erledigen können. Also gibt's wunderbare Bilder auch im Internet in diesem Elatal, dem Terebintental. Dort standen sich gegenüber die Philister auf der einen Seite und die Israeliten auf der anderen Seite und natürlich beide motiviert zum Kampf. Und ich kann mir vorstellen, dass die Israeliten wirklich motiviert ausgezogen sind. Wir sind mit Gott unterwegs, wir fahren den nächsten Sieg ein, weil sie konnten zurückblicken, gerade auch mit Saul, auf eine relativ glorreiche Vergangenheit. Saul hat die Philister schon besiegt mit seinem Sohn Jonathan zusammen und hat auch schon viele glorreiche Schlachten geschlagen. Also motiviert ziehen sie in den Krieg. Und was passiert dann? In Vers 4. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Ein einzelner Mann tritt aus dem Heer. Das ist schon dabei, wenn einer raustritt, nicht wahr? Dieser Mann, dieser Vorkämpfer, in der englischen Version, in der King James Version steht Champion in einer älteren. Ne, das war so ein richtiger Champion, könnt ihr zuordnen. Ne? Also einer, der es wirklich drauf hat. Da kommt ein Champion. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, steht Ana. Ana ist Mann und Dynatos. Daher kommt unser Wort Dynamit. Dynatos, also ein mächtiger Mann tritt hervor. Ein Champion, einer, der es wirklich drauf hat. So, was war an dem so besonders? Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Wow. Eine Elle ist 50 Zentimeter lang, dazu noch eine Spanne. Das heißt, der ist so groß wie das Gerüst da hinten, was wir extra für diese Predigt aufgebaut haben. Herzlichen Dank dafür. Habe ich extra ausgemessen. Nein, das war ein Scherz, das wird natürlich hier für die Kabelverlegung aufgebaut. Aber ich habe ausgemessen, die ist 3 Meter und 10 Zentimeter groß. Also guckt euch das an. So groß war der Typ, wie der sich bücken musste, um hier reinzukommen. Das war die Größe Goliaths. Und wahrscheinlich hatte der auch so Schultern. Und wir lesen jetzt so ein bisschen genauer von ihm. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Umgerechnet 50 Kilo. Habt ihr schon mal 25 Kilo Zementsäcke getragen? Oder 50 Kilo? In Paraguay werden noch 50 Kilo Zementsäcke getragen. Boah, Gartenerde, wie viel wiegt die? Höchste, 10 Kilo, 5 Kilo, 10 Kilo? 50 Kilo Rüstung hatte dieser Mann an. Und er hatte eher eine Schienen an seinen Beinen, also kann sich das vorstellen, wie so Fußballspieler mit Schienbeinschonern, die so über die Knie gingen, einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, 7 Kilo. Und der Schildträger ging vor ihm her. Also ein wirklich kräftiger Mann. Und wisst ihr was? Dieser Mann, der hatte auch noch einen Bruder gehabt. Der war auch Riese. Meine Frau wollte mir das gestern gar nicht glauben. Er hat gesagt, du spinnst ja wohl. Aber wenn ihr genau die Bibel lest, in 1. Chronik 20, Vers 5, da gehen wir mal hin. Das war für mich auch neu. 1. Chronik 20, Vers 5. Da steht nämlich, jetzt im Nachhinein zurückblickend, und es kam nochmals zum Kampf mit den Philistern, da erschlug Elchanan, der Sohn Jairs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den Gathiter, dessen Speerschaft wie ein Weberbaum war. Und wahrscheinlich war der nicht viel kleiner. Was haben die wohl zum Frühstück gegessen? Die arme Mutter, was die denn wohl zu essen machen musste, muss man sich auch mal reinversetzen in die Mutter. Ne? Wenn der noch mehr Geschwister hatte, ist ja nicht auszuschließen. Damals waren die ja relativ bevölkert, auch die Familien, was die jeden Tag verdrückt haben. Meine Güte, auf jeden Fall steht da unser Champion, unser Dynatos, schwer bewaffnet. Und dann lesen wir in Vers 8, und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tage die Schlachtreihen Israels verhöhnt oder geschmäht, kann man sagen, gereizt oder provoziert. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Was passiert? Beide Heere stehen sich gegenüber. Ein Mann tritt hervor und sagt, okay, es läuft nach meinen Regeln. Und Israel, das Volk Gottes, lässt sich die Regeln aufdrücken vom Feind. Warum? Warum lässt sich das Volk Gottes von Goliath seine Regeln aufdrücken? Er sagt, eins gegen eins, ich hab's drauf und ihr werdet keinen Mann finden, der es wahrscheinlich drauf hat. Aber warum lässt er sich vom Volk die Regeln aufdrücken? Und ich sehe immer wieder, wie wir auch in der Versuchung stehen, dass wir uns von anderen, vom Feind die Regeln aufdrücken lassen wollen. In der ganzen Gender-Debatte darf heute keiner mehr was sagen. Und wenn jemand was sagt, ist er intolerant oder ist gleich ein Rechtsradikaler. Aber wir merken, wie wir vom Feind, und das sind ja auch geistliche Mächte, die da kämpfen, uns die Regeln aufdrücken lassen wollen. Genau das ist hier passiert. Er sagt, so hat es zu laufen und nicht anders. Und was passiert mit dem Volk, das relativ motiviert ausgezogen ist? Ja, wir machen die Philister fertig, jetzt kommt ein Mann, natürlich sieht er gewaltig aus. Was passiert mit dem Volk in Vers 11? Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Bam. Die ganze Motivation ist dahin. Sie entsetzten sich. Das hebräische Wörtchen sagt aus, sie wurden zerbrochen. Also wie man bam, so einen Stock kaputt bricht. Schreckerfüllt waren sie, sie waren verzagt, sie waren mutlos niedergeschlagen. Sie entsetzten sich und fürchteten sich sehr. Das heißt, sie hatten Angst. Und was macht Angst mit einem? Seit wann haben Menschen Angst? Wer war der Erste, der Angst hatte? Adam hatte Angst vor Gott, weil er Mist gebaut hat. Im Paradies gab es keine Angst. Unser Wort, unser deutsches Wort Angst kommt von dem lateinischen angosto, angustus, das heißt eingeengt. Und wenn ich Angst habe, dann habe ich keine Freiheit mehr, dann bin ich eingeengt. Und genau das ist mit dem Volk passiert. Sie waren eingeengt durch die Regeln des Feindes. Da steht dieser Typ und er kommt 40 Tage lang, morgens und abends. Und sie werden jeden Tag mit ihrer Angst konfrontiert. Und was macht Angst mit einem? Angst nimmt dich komplett aus dem Verkehr. Angst lähmt dich und du bist zu nichts mehr fähig, wenn du wirklich Angst hast. Wir sehen in der Bibel, dass große Männer Gottes Angst hatten. Wir haben gesehen, dass Adam Angst hatte. Wir sehen, dass Jakob Angst hatte vor seinem Bruder Esau, als sie sich wieder vereint oder versöhnt, kurz bevor sie sich versöhnt haben. Natürlich, er hat ihn um den Segen betrogen. Wir sehen, dass Saul später Angst hat vor den Philistern, als er getroffen wurde von den Bogenschützen. Und er wusste, okay, ich werde sterben, aber vorher werden die Philister mit mir ihren Spott treiben. Und wohin hat ihn diese Angst dann geführt? diese lähmende Angst, hat gesagt, das soll mir nicht passieren. Waffenträger, bitte bring mich um. Und das wollte er nicht. Was hat die Angst mit ihm gemacht? Nee, das war davor, aber die Angst hat ihn in den Selbstmord getrieben, weil er keinen Ausweg mehr kannte. Hat sich selber umgebracht. David hatte Angst vor der Strafe Gottes in 2. Samuel 24, als er die Volkszählung da angezettelt hat. Joab hat ihn noch davor gewarnt. Menschen haben Angst. Wir haben Angst. Und Jesus Christus sagt uns ganz klipp und klar, in der Welt, da habt ihr Angst. In der Welt, da habt ihr Angst. Gott sei Dank geht der Vers weiter. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Aber Menschen haben Angst. Wovor haben wir heute Angst? Was macht uns Angst? Krankheit? Krebs? Wenn da plötzlich was ist im Körper, was ich nicht zuordnen kann, da wurde irgendwas entdeckt und jetzt weiß ich nicht, bis zur nächsten Untersuchung. Und dann bekomme ich Angst und diese Angst, die lähmt mich. Die ist morgens da, wenn ich aufwache, die ist abends da, wenn ich einschlafe. Und Goliath war immer präsent, morgens und abends, 40 Tage lang. Hallo, hier bin ich wieder und ich mache euch fertig, ich verhöhne euch. Menschen haben Angst vor Arbeitslosigkeit. 24% haben Angst davor, ihren Job zu verlieren. Viele Menschen haben Angst vor Einsamkeit, dass sie alleine sind im Alter, dass keiner mehr da ist und sich um sie kümmert. In Großbritannien gibt es extra ein Ministerium für Einsamkeit. Menschen haben Angst um ihre Kinder, um ihre Enkel. Menschen haben Angst, ein Pflegefall zu werden. Letztes Jahr war unter den Jugendlichen, basierend auf der Shell-Studie, die größte Angst vor Terror. Heute ist mit die größte Angst unter uns hier in Deutschland, ja, wie wird das mit den Leuten mit Migrationshintergrund, passiert da noch irgendwas oder können wir da friedlich zusammenleben, aber das macht uns Angst. Angst vor Verfolgung, was ist die größte Angst von Jugendlichen heutzutage? Angst vor Umweltzerstörung. Natürlich wird das von den Medien auch geschürt, aber wir haben Angst. Menschen haben Angst. Und genau das passierte hier mit dem Volk Israel. 40 Tage kommt Goliath morgens und abends und er flößt ihnen Angst ein. Und sie stehen vor einem wirklich großen Problem, vor einer großen Herausforderung und sie lassen sich vom Feind die Regeln aufdrängen. Und keiner will kämpfen. Keine Lösung in Sicht. Das ist sehr, sehr demotivierend. Alle haben die Hosen gestrichen voll, aber Gott nicht. Er bereitet eine Lösung vor. Und das ist das Geniale an Gott. Er bereitet eine Lösung vor, ab Vers 12, anders als erwartet. Man müsste ja jetzt denken, okay, da sind vielleicht 2, 3 Leute, die müssen sich jetzt super vorbereiten, um mit diesem Typen zu kämpfen. Die trainieren nochmal so ein bisschen extra Liegestütze und Klimmzüge und Speerwerfen. Da sind Leute, die sich vorbereiten mit Gottes Hilfe. Nein, die haben alle Angst. Und einer wird von Gott vorbereitet und das passiert ab Vers 12. David bedeutet Liebling. Aber war der Sohn jenes Ephratiters aus Bethlehem Juda, wie gesagt, nur ein paar Kilometer entfernt, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zur Zeit Sauls schon alt und betagt unter den Männern. Also der konnte nicht mehr in den Krieg ziehen. Und die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den 3 Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der erstgeborene Eliab, der 2. Aminadab und der 3. Schammah. David aber war der Jüngste. Als nun die 3 Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Also Saul geht in den Krieg, David, der am Hof war, geht zurück zu seinem Vater, geht seiner Arbeit nach. Der Philister aber kam morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva, geröstetes Korn, und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Und diese 10 Stücke Käse bringe dem Obersten über ihre Tausendschaft. Und sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und bring ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Was passiert? Der Isai, der kann nicht mehr selber in den Kampf. Seine ersten 3 Söhne sind dort im Kampf. Er macht sich aber Gedanken um sie. Er möchte wissen, wie geht es Ihnen? David, geh doch mal gerade vorbei. Damals hatte man noch kein Smartphone, kein WhatsApp, man konnte nicht gerade eine Nachricht aus dem Krieg schicken. Deswegen schickt er seinen jüngsten Sohn David. Da machte sich David in Vers 20 am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isai ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gepäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, sodass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Also Saul hat sich auch was überlegt. Saul selber wollte nicht kämpfen. Könnte man ja von einem erwarten, weil Saul war ja auch nicht der Kleinste. Saul war auch nochmal einen Kopf größer als alle anderen. Von einem, der vorangeht, dass er kämpft. Aber er hatte auch die Hosen gestrichen voll. Und was überlegt er sich? Ah ja, ich habe eine schöne Tochter und das kann vielleicht die Männer so ein bisschen motivieren, Schwiegersohn des Königs zu werden und keine Steuern mehr zahlen, ein Leben lang auch für das Vaterhaus. Keiner geht darauf ein. Vers 26, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da kommt ein junger Mann. Wie alt war David, was schätzt ihr zu der Zeit? 16, 17 sagen wir, höchstens 20. Er kommt dahin, er sieht den Konflikt, er sieht die Herausforderung und er sieht das Problem. Und er ist der Einzige, der einen anderen Blickwinkel auf die Herausforderung und das Problem hat. Er sieht nicht, das ist David gegen Goliath, sondern das ist Goliath gegen wen? Gegen den lebendigen Gott. Und hier steht nicht umsonst der lebendige Gott, sondern ganz bewusst, es ist ein Unbeschnittener. Im Hebräischen steht Arel, das kommt von Aral. Also wenn ihr nächstes Mal an einer Araltankstelle vorbeifahrt, dann wisst ihr, was das heißt. Das heißt unbeschnitten. Ein Unbeschnittener gegen den lebendigen Gott. David hat die göttliche Sicht auf die Herausforderung, auf das Problem, das 3 Meter große Problem, was da steht. Und meine Lieben, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das lernen, dass wir nicht die menschliche Sicht haben, die wir von uns aus immer haben auf das Problem. Wir sehen unsere Schwachheit, wir sehen das Problem, das werden wir nie packen. Aber Gott führt uns ganz, ganz bewusst oft in solche Situationen hinein, wo wir mit unserem Goliath, wo wir mit unserer Angst gegen so einen Goliath zu kämpfen haben. Warum? Weil Gott zeigen möchte, dass er in der Schwachheit stark ist und gerade dann verherrlicht er sich. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, die Herausforderung, mit denen die Menschen da zu kämpfen haben, da war kein Wein mehr. Und dann kann man sich fragen, ja, warum hat denn der Wein auf der Hochzeit aufgehört? Warum hat Jesus nicht vorher neuen Wein gemacht? Hätte er ja machen können, hätte keiner was gemerkt. Aber er hat es extra so weit kommen lassen. Warum? Damit Gott verherrlicht wird. Der Blindgeborene, was hat er getan? Hat er gesündigt? Nein. Warum? Damit Gott verherrlicht wird. Gott verherrlicht sich durch die Herausforderungen und Probleme unseres Lebens, auch wenn sie 3 Meter groß sind. Und diesen Blickwinkel, da war David der Einzige, der den hatte. Und deswegen geht er hin. Und das Volk macht Folgendes. Da redete das Volk wie zuvor in Vers 27 zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. So, und jetzt kommt sein großer Bruder ins Spiel, der Eliab. Der Eliab, der so einen wunderbaren Namen hat. Der Name ist mein Gott oder mein Gott ist Vater. Genau, Eliab. Und was erwartet man von einem großen Bruder? Was erwartet man von Geschwistern aus der Gemeinde, wenn man Probleme und Herausforderungen angeht? Unterstützung, genau. Und jetzt kommt der große Bruder und der sagt, David, genau, super, dass du das machst. Was macht der Eliab? Eliab geht hin, hörte ihn mit den Männern reden, da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Wow. Da ist einer, der motiviert ist. Einer, der den göttlichen Blick hat für die Herausforderung. Und da kommt der große Bruder im Herrn und sagt, du hast ganz falsche Motive. Er hinterfragt die Motive Davids. Was machst du hier? Du bist doch nur hier hingekommen, um den Kampf zu sehen. Und da ist der Teufel Experte drin, dass er uns hinterfragt. Hast du wirklich die richtigen Motive? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von allen Bäumen nicht essen dürft? Er verdreht das Wort, er redet uns schlechte Motive ein. Und genau das tut der Teufel hier durch den größeren Bruder, durch den großen Bruder Eliab. Zweitens, was macht er noch? Er hinterfragt die Verantwortung Davids. David, wo sind die Schafe, auf die du aufpassen musst? Hast du die einfach da stehen gelassen? Wie sieht das aus mit deiner Arbeit im Alltag? Was ist mit den anderen Aufgaben in der Gemeinde? Hast du die einfach links liegen lassen? Und jetzt kommst du an und hast eine große Vision, eine Mission. Eliab möchte ihn fertig machen, indem er seine Verantwortung hinterfragt. Was hat David mit den Schafen gemacht? Er hat sie einem Hüter gegeben. Was hat David mit seinem Käse und den anderen Sachen gemacht? Hat er auch nicht einfach stehen lassen. Er hat sie jemandem gegeben, der auf die Sachen aufpasst. Also er hat das alles wunderbar delegiert. Und der Teufel hat keine Chance, David hier fertig zu machen. Das ist übrigens die erste große Entmutigung durch den Eliab. Also Eliab hinterfragt die Motive, er hinterfragt seine Verantwortung und er unterstellt ihm Boshaftigkeit. Ich erkenne deine Bosheit, ich erkenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens sehr wohl in Vers 28. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Und meine Lieben, wer von uns würde dann noch kämpfen, wenn so viel Gegenwind kommt? Ich glaube, ich nicht mehr. Hätte ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich nach Hause. Dann macht doch euer Ding hier alleine. Was macht David? Das einzig Richtige. David antwortete, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen. Das muss man lernen abzuschütteln. Da muss man lernen, damit umzugehen. Er wandte sich ab und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen, dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, was müsste man von einem Saul erwarten, von einem Heerführer? Jetzt habe ich endlich einen gefunden, der kämpfen will. Lösung des Problems. Der sollte doch motivieren, oder nicht? Ein Heerführer, einer, der vorangeht. Und was sagt Saul ihm? Ja, los, geh kämpfen, du schaffst es, David, du bist der Beste. Mit deinem Gottvertrauen können wir alle was von lernen. Und was macht er? Er sagt, du kannst nicht hingehen. Zweite Entmutigung aus den eigenen Reihen. Du kannst es nicht. Du schaffst es nicht. Du hast es nicht drauf. Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, und das ist ganz, ganz wichtig, was David jetzt macht. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn es sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Also David hat ganz klipp und klar seine Sicht der Dinge. Es ist ein Konflikt zwischen Goliath und dem lebendigen Gott. Und was macht er noch? Er schaut zurück auf die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich in Krisensituationen bin, wenn da das Problem steht, das 3 Meter große Problem, und ich weiß, ich kann es nicht bewältigen, dann kann ich und ich hoffe, ich kann zurückschauen auf Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Und wenn ihr vergesslich seid, dann schreibt euch diese Erfahrungen auf. Wenn ihr für Dinge gebetet habt, schreibt es auf. Und wenn Gott sie erfüllt hat, dann reißt es nicht raus und schmeißt sie weg, sondern lasst es stehen. Lasst es stehen und dann schaut zurück. Ich mache das manchmal, weil ich weiß, okay, dann weiß ich, Gott hat da und da durchgetragen und Gott hat mir dieses Gebet manchmal ein bisschen anders erhört, aber ich kann auf die und die Erfahrung zurückgreifen mit meinem großen, mit meinem wunderbaren Gott. Und genau das tut David auch. Und das motiviert ihn nochmal neu. Vers 37, weiter sprach David: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat. Erfahrung. Er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. Hat er das ernst gemeint? Geh hin und der Herr sei mit dir? Ich denke nicht. Denn was macht Saul als nächstes? Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab. Warum gibt Saul dem David seine Rüstung? David ist mal locker zwei Köpfe größer. Entschuldigung, Saul ist mal locker zwei Köpfe größer als David. Der wusste vorher, der Typ kann in meiner Rüstung nicht gehen. Wenn du gehen willst, gut, dann leg mal eine Rüstung an, mal gucken, ob du das packst. Wieder eine Demotivation. Stöcke zwischen die Beine. Aber David lässt sich davon nicht entmutigen. Er sagt: Ich kann es nicht, das lege ich ab, ich habe meine eigenen Waffen. Und er nahm, Vers 40, und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Das ist schon genial, wie David hier vorgeht. Trotz der ganzen Entmutigung, die immer wieder auch aus seinen eigenen Reihen kommt, von seinem eigenen Bruder, von seinem eigenen Heerführer, zu dem er gar nicht angehört. Er ist motiviert, er hat als einziger den richtigen Blick auf das Problem, auf die Herausforderung. Er lässt sich nicht entmutigen und er geht. Vers 41, und der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte bei seinen Göttern. Wie hat er sich gefühlt, der Goliath, wenn er so groß ist wie da hinten? Und jetzt kommt so ein kleiner Typ, 1,60, 1,70 groß, vollkommen verarscht. Und da kommt er mit einem Stock und einer Schleuder. Der hat sich voll verarscht gefühlt, hat ihn verflucht ohne Ende. Aber David macht deutlich, es kommt nicht auf die Stärke der Waffen an, sondern auf den Gott, der dahinter steht. Und wir unterschätzen manchmal unsere Waffen. Das Gebet, die Beziehung zu Jesus. Wir unterschätzen das und wenden es so wenig an. David tut das nicht. Er weiß genau, wie er mit seinen Waffen umzugehen hat und mit diesen Waffen und mit seinem Gottvertrauen geht er auf den Philister zu. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher und des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, er wird euch in unsere Hand geben. Was ist Goliath sich der Dinge? Ich mach dich fertig. Mit meiner Manpower, mit meinem Schwert haue ich dir den Kopf ab, dann fressen dich die Vögel. Was sagt David? Der Herr wird dich in meine Hand geben. David wusste, ich muss kämpfen. Ich kann mich nicht hinstellen und beten, Gott schick einen Blitz. Ich muss kämpfen. Der Goliath dann tötet. Ich muss kämpfen. Aber der Herr, der Kampf ist des Herrn. Und er wird dich in meine Hand geben. Mit welcher Motivation? Ganz, ganz wichtig, das hat Roland schon angesprochen in der Einleitung, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Das war immer Gottes Motivation mit Israel und das ist auch immer Gottes Motivation mit seiner Gemeinde. Alle sollen erkennen, was wir für einen wunderbaren Gott haben. Deswegen schenkt Gott Sieg. Deswegen schenkt der Herr den Sieg. Gottes Ehre steht über allem. David wusste das. Das war der Einzige, der das wusste in diesem Zusammenhang, in der Herausforderung. Gott möchte sich, und wenn ihr eins mitnehmt in euer Leben, in euer Alltag, Gott möchte sich in euren Problemen, in euren Herausforderungen verherrlichen. Wie er den Sieg schenkt, da ist er ganz, ganz kreativ. Manchmal sieht man den Sieg gar nicht zuerst hier auf der Erde. Vielleicht gibt es den Sieg auch erst im Himmel, aber Gott möchte sich in unseren Problemen, so groß sie auch sind, so muskulös sie auch sind, verherrlichen. Und das wusste David und deswegen geht er los. Und es geschah, als sich der Philister in Vers 48 aufmachte, jetzt kommt zum Showdown, und daher kam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Also David steht nicht da und sagt, okay, Herr, schenk mir den Sieg, mach die Erde auf, schick einen Blitz, sondern er wusste, ich muss kämpfen, ich muss meinen Teil dazu tun. Und meine Lieben, Christsein ist Kampf. Christsein ist Kampf. Gott schenkt, möchte den Sieg nicht ohne uns schenken. Er möchte uns dazu gebrauchen. Das ist Gnade Gottes. Und gerade in den Herausforderungen und Problemen unseres Alltags möchte er sich verherrlichen in dem Kampf, den wir führen. Also David läuft auf diesen Typen zu. Er lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Was für ein Zufall, oder? Erster Schuss, erster Treffer. Der Stein fliegt genau dahin, wo Goliath keine Stelle hat, die abgesichert war. Ist das Zufall? Kann man ja sagen, das war Zufall. Ich habe eine Dokumentation gesehen über Goliath und ob es Riesen wirklich gegeben haben könnte und soll. Und da hat man gesagt, der Goliath hat eventuell an Akromegalie gelitten. Wer weiß, was das ist? Akromegalie ist eine Krankheit, wo das Wachstumshormon Somatropin ausgeschüttet wird und die Menschen ganz, ganz groß werden. Das gibt's wirklich. Es gibt wirklich große Menschen, die bis zu 3 Meter werden, die werden aber nicht sehr alt. Und in der Dokumentation haben sie gesagt, ja, wahrscheinlich hat dieser Typ an Akromegalie gelitten und dann wird dieses Wachstumshormon im Gehirn ausgeschüttet und dann drückt das aber auf den Sehnerv, deswegen konnte Goliath gar nicht so gut sehen und dann ist David immer hin und her getänzelt und konnte so den Goliath ganz, ganz schnell fertig machen. Super erklärt, nicht wahr? Nun, warum auch immer er so groß war, er war so groß, wahrscheinlich hat er gut gegessen und hatte diese Krankheit nicht, er war auf jeden Fall topfit. Das sagt uns die Bibel, er war ein Champion im Englischen, ein kräftiger Mann, ein Anadynatos. Es war nicht einer, der irgendwelche Krankheit hatte und dann Beweglichkeitsprobleme hatte, sondern er war topfit. Und Gott lenkt diesen Stein. Gott lenkt diesen Stein und er fliegt genau an die Stirn und Goliath wird besiegt. Und dann Vers 50, so überwand David den Philister mit der Schleuder. Aber er möchte uns dazu gebrauchen. Das gleiche Wort, was hier steht für überwinden, steht in Josua 1, Vers 9, sei stark, überwinde, kämpfe und überwinde, sei stark. Er überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und Gott schenkt einen großen Sieg an diesem Tag über die Philister und er ebnet die Königskarriere Davids ein. Wunderbar. Was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte? Wir nehmen mit, dass wir alle Angst haben vor verschiedenen Dingen in unserem Leben. Das kann bei jedem was anderes sein. Jeder hat mit einem anderen Goliath in seinem Leben zu kämpfen, einem 3 Meter großen Anadynastos, einem Champion, der da steht und wir manchmal fragen, wie packe ich das? Und dann dürfen wir von David lernen, die göttliche Sicht auf die Dinge zu haben. Nicht nur auf das Problem zu schauen, sondern auf den, der mit uns geht. Das ist der allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist. Und der möchte sich in unserem Leben durch das Problem, durch diesen Goliath verherrlichen. Nicht dadurch, dass wir kampflos da sitzen und uns selbst bemitleiden. Oh, ich kann ja nichts tun. Fang an zu kämpfen, bete und warte auf den Sieg. Es gibt einen wunderbaren Vers im Neuen Testament, den möchte ich zum Abschluss lesen. 1. Korinther 15, Vers 57. Da sagt Paulus: Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Also wir Christen sind Sieger in Jesus Christus. Wie gesagt, in Jesus Christus, demjenigen, dem nichts unmöglich ist, dem Herrn der Herren, dem Herrn der Herrscharen, demjenigen, der gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, kein Problem ist ihm zu groß. Und mit Jesus können wir jedes Problem angehen. Vielleicht endet das nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Mit Stein, zack, tot, Kopf ab, das war's. Manchmal zieht sich das ein bisschen hin. Manchmal gibt es den Sieg auch erst im Himmel. Aber in Jesus habe ich den Sieg, auf kurz oder lang gesehen. Amen, Amen. Ich bete. Heiliger Vater, danke für dein Wort. Danke für David, den du gebraucht hast, der ein Mann nach deinem Herzen war, der in diesem Fall wirklich die richtige Sicht auf das Problem und die richtige Sicht der Dinge hatte. Er hat gesehen, dass es zwischen dir und Goliath war und nicht zwischen ihm und Goliath. Und wir möchten lernen, die Herausforderungen und Probleme unseres Lebens so anzugehen, dass wir sehen, dass du dich verherrlichen möchtest in unserem Leben, mit uns, gerade aber auch in den Herausforderungen und Problemen unseres Lebens. Wir wollen nicht kampflos aufgeben. Wir wollen kämpfen. Du bewaffnest uns mit Gebet und mit deinem Wort. Wir dürfen mutig vorangehen, weil wir wissen, dass wir in dir den Sieg haben, Jesus Christus. Amen.